Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich freue mich sehr, heute als Gast Silvia Pitzko zu begrüßen. Ich bin auf Silvia aufmerksam geworden, als ich ihr Buch »Die Narzissmusbilanz – Vom Schaden und Nutzen toxischer Charaktere in Organisationen« gelesen habe. Das hat sie 2024 gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Marion Thiel veröffentlicht. Im Buch findet sich ein ausführlicher Narzissmustest für Teams und eine Einordnung der Erscheinungsformen und Ursachen von Narzissmus. Besonders berührt hat mich aber der Teil, in dem Silvia sehr ausführlich schreibt, warum People-Pleaser ein regelrechtes, gefundenes Fressen für narzisstische Persönlichkeiten sind. Ich freue mich sehr auf den Austausch und verspreche mir davon einige spannende neue Erkenntnisse. Lass uns mal gemeinsam in unser Gespräch einsteigen. Hallo liebe Silvia, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen in meinem Podcast.
Hallo Verena, ich freue mich auch und danke dir sehr für die Einladung.
Wir haben ja eine ganz lange Liste an Themen und haben deshalb gesagt, wir steigen mal frontal ein. Wir wollen nämlich rund um die Themen Narzissmus und People-Pleasing sprechen. Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, würde ich dich aber gerne fragen, wer du bist, was du machst, was du so getan hast und was dich dann am Ende zu diesem Thema geführt hat.
Ja, wer ich bin, das frage ich mich auch immer noch. Und da ich mich selbst regelmäßig erfinde, wird sich das wahrscheinlich auch immer wieder ändern. Rein von den Zahlen, Daten, Fakten her, Silvia Pietzko, 46 Jahre alt, aktuell wohnhaft in Wiesbaden. Und ich habe sehr, sehr viel gemacht in meinem Leben, von Design, PR und Marketing über Organisationsberatung, Mediation mache ich auch heute noch, bis eben Narzissmus vor 5, bald 6 Jahren mein, eigentlich trauriges Schwerpunktthema wurde. Hauptberuflich arbeite ich als Transformationsmanager und Agile Coach bei einer Bank, die keiner kennt, die Deutsche Wertpapier-Service-Bank in Frankfurt. Und da fließt natürlich auch ganz viel rein von dem, was ich vorher gemacht habe und auch nebenberuflich noch tue. Ich bin selbstständig als Leadership-Coach und eben als psychologische Beraterin für Narzissmusopfer und auch als Mediatorin. Und außerdem habe ich gerade den Esperanza Verlag für Bücher und Spiele gegründet. Nicht nur für meine eigenen weiteren Bücher, sondern so richtig. Ich habe Lust drauf und die erste Fremdautorin, die wartet auch gerade auf ihren Vertrag und die kann ich hoffentlich noch im Dezember auch bekannt geben.
Du bist dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne mal ein Buch schreiben über das, was ich so in den letzten Jahren über Narzissmus herausgefunden habe. Da ist aber interessant, dass du jetzt nicht irgendein Buch geschrieben hast, sondern eines mit jemand anderem zusammen und habt ein Buch verfasst, was eben so ein Business-Wort auch im Titel trägt, nämlich die Narzissmus-Bilanz. Wieso habt ihr diesen Titel genommen?
Ich mache mal noch einen kleinen Bogen nach vorne, weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass ich mich mit Narzissmus überhaupt beschäftige? Ich hatte in meiner Selbstständigkeit auch noch im Bereich Marketing damals einen Freund und Geschäftspartner. Mit dem war ich 2, 3, 4 Jahre lang, haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Der hat mich von einem auf den anderen Tag, das war Anfang 2020, eiskalt absolviert. Hat mich schlecht gemacht in der Branche, hat mir Projekte entzogen und einer meiner Freundinnen angeboten, die er über mich kannte. Hat mir mit dem Anwalt gedroht, weil ich noch Geld zu kriegen hatte. Und hat es geschafft, bei all dem nie wieder mich persönlich anzusprechen. Ich stand immer nur Kopie in den E-Mails und solche Sachen. Ich habe aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich irgendeine innere Intelligenz, ich habe ihn nicht konfrontiert. Ich habe ihn machen lassen und habe gar nichts gemacht, weil ich wusste, ich habe eh keine Chance und ich wusste hier, wow, da ist gerade ein Problem, das ist sehr viel größer und ich habe da überhaupt nichts in der Hand zu.
Hast du denn vorher rückblickend gesehen noch nie oder zumindest mal nie bewusst Kontakt mit Narzissmus gehabt vor diesem Erlebnis?
Da sprichst du ein großes Wort gelassen aus, und zwar bewusst. Rückblickend weiß ich, dass ich auf das Muster dieses Mannes schon öfter auch bei anderen Menschen reingefallen bin. Ja, weil das hat ja durchaus auch was mit einem selbst zu tun. Es gibt Menschen, an denen gleiten Narzissten ab wie irgendwie Schmutz in der Teflonpfanne. Ja, aber scheinbar ist was in mir, was diese Menschen für mich attraktiv gemacht hat. Da muss ich dann auf mich gucken. Ja, da ist also keinesfalls der Narzisst dran schuld. Und dass er ist, wie er ist, und dass ich darauf reinfalle, sage ich mal. Naja, anyway, ich habe dann den Tipp bekommen aus dem Freundeskreis: Silvia, guck mal nach Narzissmus und Empathen. Und ich habe das gegoogelt, fand mich in diesen Texten wieder und habe dann aber in diesem speziellen Fall noch gedacht, weil wir sprachen auch mal drüber, dass eventuell bei ihm noch eine bipolare Störung vorliegt. So, dann habe ich versucht, was zu Narzissmus und bipolarer Störung zu finden, weil ich kann schon vorwegnehmen, der Mann ist jetzt nicht der typische Donald Trump, dem man ja Narzissmus unterstellt, was man auch sehr einfach erkennt. So, und zu Narzissmus und bipolar gab es nichts, tatsächlich nichts. Und ich habe mir klinische Literatur gekauft, habe mich eingelesen und habe einen Blogpost geschrieben. Das war dann schon 4 Monate später, ja, um zu verstehen, was mir da passiert ist. Und ich dachte, ich kann jetzt leise in mein Tagebuch weinen. Oder weil ich ja aus der PR komme, kann ich ganz gut schreiben. Ich gehe damit mal raus und gucke, ob der Rest der Welt ähnliche Probleme kennt. Und damit war ja mein neuer Beruf geboren, sozusagen, ohne dass ich wusste, was ich tue. So, und jetzt komme ich aber, um das abzukürzen, zu deiner Frage. Genau, mir ist es also im Job passiert. Das macht es nicht weniger schlimm. Und ich wollte dann eigentlich immer, also ich habe all die Jahre dann gedacht, boah, man müsste mal was über Narzissmus im Business schreiben, weil da gab es noch nicht so viel. Und in meiner Mediationsausbildung habe ich die Marion Thiel kennengelernt und wir tauschten uns auch recht schnell aus, dass sie mit ihrem ehemaligen Lebenspartner auch, naja, dieses Problem hatte und kennt und da auch sehr tief in der Materie drin steckt. Und die Marion, die ist was, was ich nicht bin, nämlich Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, hey, ich habe eine Idee zu einem Buch. Hast du Lust mitzumachen? Ich brauche da sozusagen eine zweite Hälfte, die mich ergänzt um das Wirtschaftswissen bei gleichzeitiger Narzissmuserfahrung und Wissen auch darüber. Ja, und dann haben wir uns da zusammengerauft und dann ist dieses Buch entstanden. Und du hattest jetzt gefragt, warum die Bilanz, gell?
Richtig, die Bilanz, weil das fällt natürlich schon auf. Das macht ja so einen leicht technischen Eindruck, dieser Begriff. Wie kam es zu diesem Gedanken der Bilanz?
Wir wollten das Buch zuerst die Narzissmus-Gewinn- und Verlustrechnung nennen. Damit können noch weniger Leute was anfangen. Und außerdem die Redewendung eine Bilanz ziehen, die ist ja auch wirklich geläufig. Und wir haben im Buch ganz weit hinten in Kapitel 9 haben wir eine Tabelle, wo wir wirklich sagen, das sind die Aufwendungen von Narzissmus und das sind die Erträge, weil Narzissmus ist ja nicht nur schlecht. Ja, da steckt ja auch ganz viel Gutes drin, wenn man es zu nutzen weiß, wenn man Narzissten führen kann und wenn man quasi das Überbordende, das zu viel Narzissmus kanalisiert kriegt. Ja, so. Ja, haben wir da schöne Sachen. Und wir zeigen natürlich auch, was man machen kann, was weiß ich, klare Grenzen setzen, agile Prinzipien einführen, solche Sachen. Und dass man einfach ja, sinkende psychologische Sicherheit, damit verbundene Kollateralschäden, verprellte Geschäftspartner und alles andere, wozu du mich, glaube ich, später noch fragst, ja, was ist denn der Schaden? Genau, wie man das gegeneinander stellt. Und dann muss jeder für sich das ausfüllen mit dem, was er in seiner Firma erlebt und hat. Ja, das ist die Soll-Seite, das ist die Haben-Seite und dann gucken, wo man landet.
Ich glaube, ich würde jetzt direkt gerne auch ein bisschen einsteigen bei den Grundkenntnissen zu Narzissmus, damit wir etwas klarer legen, wovon sprechen wir eigentlich. Kommen, dass dein Wortverständnis auch noch mal transparenter wird.
Narzissmus ist keine Krankheit. Das hört man ja mal gerne. Narzissmus ist keine Krankheit und war es übrigens auch nie. Also auch nicht, wenn du in die klinische Literatur schaust. Und es ist auch nicht unbedingt eine Störung. Ja, sondern es ist ein Set an Eigenschaften und Verhaltensweisen, die alle Menschen haben, ob sie wollen oder nicht. Die einen eben mehr, die anderen weniger. Und narzisstisches Verhalten betrifft auch Menschen wie dich und mich. Wir brauchen davon ein bisschen was, sonst würden wir beide niemals hier diese Sendung zusammen machen. Wir wären beide nicht selbstständig, wir wären beide nicht irgendwie ja auch daran interessiert, dass wir eine Sichtbarkeit haben und dass Menschen uns irgendwie gut finden und zu uns kommen. Dann kommt dazu, wenn wir Menschen Konflikte haben oder anderweitig hohen Stress, dann geraten wir alle in den sogenannten Tunnel der Egozentrierung und zeigen, narzisstische Verhaltensweise.
Egozentrierung ist ja auch grundsätzlich etwas, wo wir uns immer auf das konzentrieren, wie es auch im Außen ankommt und nicht das wirkliche Sein sozusagen im Fokus haben. Damit beginnt ja mal dieser Begriff. Und der Tunnel, der deutet darauf hin, dass man so rechts und links Scheuklappen hat und auf gar nichts anderes mehr fokussiert ist.
Genau, der Begriff ist von Rudi Ballreich oder Friedrich Glasl von meinen Mediationsausbildern. Die haben den geprägt in einem ihrer Bücher. Und exakt das, ich bin in einem Schwarz-Weiß-Denken, ich bin in starren Verhaltensmustern, ich kann nicht mehr anders, außer mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, die Empathie zu verlieren und die Ellenbogen auszufahren. Eine ganz normale menschliche Überlebensstrategie unter Stress.
Unter Stress, der dann auch durch ganz unterschiedliche Dinge, aber auch ausgelöst werden kann.
Genau, absolut. Ja, privat wie beruflich. Ja, Leute mit kleinen Kindern kennen das, die vielleicht auch noch arbeiten müssen. Ja, das dreckige Geschirr in der Küche quillt über und irgendwann ist einfach alles zu viel und dann bam.
Und du würdest jetzt sagen, das ist etwas, was auch dem Zeigen von narzisstischem Verhalten oder dem Ausleben davon vorgelagert ist.
Jein, die Verhaltensweisen sind die gleichen. Aber es muss deswegen, nur weil wir das zeigen, situativ, nicht Narzissmus als Diagnose dahinter steckt. Ab wann das eine Störung ist, nämlich wenn es sehr lange anhält, früh im Leben beginnt, sich durchzieht und vor allem nicht abstellbar ist, ja, nicht regulierbar. Ab wann das der Fall ist, das kann auch nur ein Arzt oder ein Therapeut diagnostizieren und auch die tun sich schwer damit, weil die Grenzen so fließend sind und weil es auch in den Symptomen viele Gemeinsamkeiten gibt mit zum Beispiel eben der bipolaren Störung oder mit Borderline. Das tritt gerne mal als Komorbidität, also gemeinsam auf. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt, ich glaube, 13 oder mehr verschiedene Theorien über Narzissmus, die lassen sich wirklich nicht alle gut miteinander vereinbaren. Und aus dem Grund ist Narzissmus als Diagnose aus dem internationalen Diagnosemanual ICD-11 auch rausgeflogen vor ein paar Jahren. Und wird allgemein unter Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst mit den Symptomen. Was ich auch wichtig finde, auf gar keinen Fall sind alle Narzissten, also auch die diagnostizierten Psychopathen, wie landläufig gerne angenommen wird. Da gibt es noch mal eine Schwelle. Und es gibt eine hohe Dunkelziffer, weil wer das hat, der geht ja nicht unbedingt gerne zum Arzt oder Therapeuten und lässt sich diese Diagnose ausstellen.
Ja, zumal wenn er nicht selber Leidensdruck dabei empfindet. Ich glaube, das ist der Unterschied vielleicht auch zu Dingen wie bipolare Störung, wo wir ja dieses manische versus doch auch depressive haben und da die Menschen dann in diesen vor allem Stimmungsabschwungphasen eher auch ein eigenes Interesse daran haben, hinzugehen und da Linderung zu erfahren. Und Narzissten wiederum oder ein narzisstisches Verhalten ist ja vor allem dadurch gekennzeichnet, dass andere daran leiden und die Person selber das vielleicht gar nicht mitbekommt, dass es ihr selbst auch gut täte, das mal besser zu verstehen und da auch in die Therapie zu gehen.
Genau. Und erstens, zweitens, da fehlt noch ein drittens. Um es einfach zu machen, diesen doch recht hohen Komplexitätsgrad, was Narzissmus ist, haben wir in unserem Buch unterschieden zwischen zwei Extremvarianten der offen grandiosen Form und der verdeckt vulnerablen, also verletzlichen Form von Narzissmus. Und die letztgenannten, das sind die gefährlicheren, weil man die nur ganz schwer entlarven kann und das ganz lange nicht bemerkt, wie der Name ja schon sagt.
Wäre jetzt also insofern dein Ex-Partner jemand, der in diese Kategorie
Richtig.
gefallen wäre und Donald Trump wäre jemand, der ist ja nun tatsächlich von allen Menschen auf dieser Welt genauso diagnostiziert, eher der grandiose Typ wäre.
Exakt so, ja, bei Donald Trump, da musst du nicht studiert haben für, ja, das erkennt jeder sofort. Und ich sag mal, mit solchen Leuten kommt man auch noch eher klar, wenn das Leben schön bleiben soll, ein Stück weit. Wenn man dazu bereit ist, ja, zu schleimen und so weiter und so fort.
Gut, das ist ja nun auch genau das, was dann, sage ich mal, im Erkenntnisinteresse meines Podcasts steht. Das Schleim würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen, aber es führt zu dem, wenn ich People-Pleasing übertreibe, kann es dazu führen. Und die Frage ist natürlich auch, will ich das sehenden Auges zulassen, dass ich mich immer mehr zu einer Person hin entwickle, die dann selber gar keine Akzente mehr setzt und eben nur noch das Echo gibt? Vielleicht ist das auch die Möglichkeit, so ein bisschen in Richtung dieses Graduellen zu kommen, über dieses Rechts und Links und Extrem. Und zu wenig und zu viel, wenn wir da so ein bisschen einsteigen. Die Vorstellung von Narzissmus als einem graduellen Thema. Ihr verwendet ein ABC-Sektorenmodell. Dazu sagt ihr dann einen ganz klasse Satz: Zu viel ist schädlich, zu wenig auch. Magst du dieses Modell und diese drei Sektoren ein bisschen erläutern?
Ja, die Dosis macht das Gift. Wir beziehen uns dabei auf einen amerikanischen Psychiater, der heißt Craig Markin. Der hat auch ein schönes Buch geschrieben, Unbezahlte Werbung, der Narzisstentest. Ja, das kann man sich durchlesen. Man sollte es verstanden haben, dann kann man sich mit dem Buch selbst testen. Alternativ darf man auch gerne zu mir kommen. Ich mache das dann für einen. Und dieser Test ist, mit dieser Skala ist die Grundlage, die wir in der Narzissmusbilanz weiterentwickelt haben, weg von Einzelpersonen hin zu Gruppen wie Teams und Organisationen. So, und der Malkin sagt eben, es gibt drei, wir haben es Sektoren genannt, also eine Skala von 0 bis 10 erstmal. 0 bis 3 ist der Sektor A, das ist das Narzissmusdefizit. Und wer ein bisschen vertraut ist mit der griechischen Mythologie, der weiß, dass der schöne Jüngling Narziss, ein Mythos, aber egal, der ja angeblich so selbstverliebt war, dass es da noch eine Bergnymphe namens Echo gab. Und die war unsterblich in Narziss verliebt und rannte ihm die ganze Zeit hinterher. Doch sie war vorher schon von der Göttin Hera verflucht worden und hat ihre Stimme verloren, ihre eigene, und konnte nur noch das nachplappern, die letzten Wörter oder Silben, was jemand anders gesagt hat. Und daher haben wir auch in unserer heutigen Sprache den Begriff Echo. Deswegen nennen wir das People-Pleasing oder das Narzissmusdefizit auf dem unteren Bereich dieser Skala eben auch Echoismus. Und das, was wir unter People-Pleasing aktuell sehr gerne auf den Lippen tragen, das fällt exakt in diesen Bereich rein.
Es ist ein Defizit, es ist zu wenig davon, das ist die eine Seite, und da gibt es auf der anderen Seite das zu viel und dann irgendwo so eine mittlere Ebene.
Zwischen der Zahl 4 und 6 verorten wir den Faktor, den Sektor B. Der Craig Markin nennt das den gesunden Narzissmus. Wie ich eben schon sagte, du und ich, wir haben genug davon, um hier unser Gesicht ins Mikrofon, in die Kamera zu halten und das Ganze dann auch noch auszusenden. Ein People-Pleaser würde sagen, um Himmels Willen, wenn ich da was Falsches sage und das hört dann die ganze Welt, ja, oder unsympathisch bin.
Beim Zuhören denke ich natürlich jetzt ein bisschen, ist das ein etwas, was immer dann so sein muss? Gibt es nicht auch Situationen, wo ich dann trotzdem diese Variante wähle und dann sage, ja, dann passe ich mich an, des lieben Friedenswillens, ohne dass ich das jetzt gleich übertreibe und es immer so tue? Bin ich deshalb dann nicht mehr in dieser mittleren Zone, weil ich das jetzt ab und zu dann doch nochmal mache?
Natürlich kann ich als gesund narzisstischer Mensch mich dafür entscheiden, mich trotzdem anzupassen, situativ. Ja, deswegen bin ich nicht gleich People-Pleaser.
Genau, und einfach auch, wenn ich mir das jetzt so vorstelle in einem Team, das kann ja manchmal gar nicht anders funktionieren. Also wir können ja nicht in jedem Moment immer eine Grundsatzdebatte lostreten.
Genau, also es kommt auf die Häufigkeit drauf an, weil wenn ich Echoist bin oder People-Pleaser, dann bin ich das 24/7 mit allen Menschen. Und wenn ich extremer Narzisst bin, das beginnt bei Markin auf der Skala 7 bis hoch zu 10, irgendwo zwischen der 8 und der 9 geht es dann in die Psychopathie über tatsächlich und das kann nur noch ein Arzt feststellen. Aber ja, wenn ich ein extremer Narzisst bin oder wenn ich ein Psychopath bin, bin ich auch das 24/7. Ja, und kriegt das eben nicht reguliert, weil das ist ja genau Kern der Problematik. Und der People-Pleaser kriegt sich auch nicht reguliert, um sein Verhalten situativ angemessen anzupassen. Und in dem gesunden Bereich schaffen wir das. Ja, wir können uns eben selbst regulieren. Und wir sind nicht so angst- und zwangbesetzt wie in den anderen Bereichen, in links und rechts, in den Extremen.
Wo und wie stehen denn jetzt die Empathen dazu? Weil du hast da ja mal am Anfang in der Richtung recherchiert gehabt, als du selbst gemerkt hast, du triffst da auf jemanden und du bist jemand, der das dann auch so anzieht und bist nicht jemand, bei dem das so abprallt. Und da hast du ja nun den Begriff der Empathie gebracht. Wie steht das jetzt wiederum dazu?
Also ich finde, Empathie ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, zum Beispiel auch gerade bei Führungskräften. Ja, das spricht sich Gott sei Dank auch langsam rum. Und wir alle kommen als empathische Wesen auf die Welt, weil wir Leute spiegeln. Und ja, irgendwann spiegelt dein Baby das Lächeln der Mama oder des Papas. Ja, das erste Mal, wenn sich das eben entsprechend ausbildet. Und wenn ich jetzt sehe, okay, was weiß ich, nehmen wir mal an, du wärst gerade irgendwie nervös, hättest Tränen in den Augen und so weiter. Dann würde ich sagen, hier, Verena, wollen wir den Podcast vielleicht verschieben? Ich glaube, dir geht's heute nicht gut. Magst du vielleicht lieber sprechen? Und wir lassen das Mikro aus. Da bleiben wir mal beim extremen Narzissten. Der meint das dann ja auch, also dem ist das auch gar nicht bewusst. Ja. Auch hier wieder, es kommt drauf an. Ich sage jetzt mal in den meisten Fällen nicht bewusst. Der würde denken, naja, die Verena hat mich eingeladen. Hättest du doch heute absagen sollen. Ja, ich ziehe das jetzt durch, weil das ist hier meine Bühne, meine Zeit zu glänzen. Ist mir doch egal, wie es dir geht.
Also da ist ein Mangel an Empathie, an Fähigkeit, sich einzudenken in die Befindlichkeit der anderen Person.
Richtig. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir unterscheiden zwischen warmer und kalter oder zwischen emotionaler und kognitiver Empathie. Also kognitiv gleich kalt in dem Sinne, weil Narzissten, die wissen, was Empathie ist, die haben das verstanden. Und die wissen auch, dass das situativ wichtig ist. Und die sind Meister darin, Menschen auszulesen und auch zu lernen, wie muss ich gucken, was muss ich sagen, wie muss ich meine Stimme anpassen, um empathisch zu wirken. Aber sie sind es, sie fühlen es nicht.
Um den Anschein zu geben, damit die andere Person davon ausgeht und dann vielleicht auch zu Dingen bereit ist, zu Zugeständnissen, die sie sonst vielleicht von vornherein gar nicht gemacht hätten.
Genau, also stell dir die ersten 5 Dates vor mit einem extremen Narzissten, der kann super empathisch erscheinen. Aber das tut er nur, um deine Knöpfe zu drücken und um zu manipulieren. So, und der Mensch, der aber wirklich mitfühlen kann, der fühlt, was du fühlst, das tut der Narzisst nicht. Und jetzt kommt das große Achtung. Weil zu viel Empathie, auch da gibt es ein schönes Buch drüber, Fritz Breithaupt, Die dunkle Seite der Empathie. Zu viel Empathie kann wiederum einen selbst schädigen und dann rutscht man auf der Skala zu weit nach links und landet im Echoismusbereich.
Genau, also das hat eine gewisse Nähe. Übrigens, meine allererste Folge hieß, ohne dass ich dieses Buch nun gekannt hätte, Die dunkle Seite der Empathie. Meine allererste Podcast-Folge, genau richtig, weil ich denke auch, das ist eine ganz, ganz zentrale Urerkenntnis zu dieser gesamten Thematik. Weil ja auch viele sich sonst immer so verteidigend davor stellen und sagen, aber ich bin es dann am Ende doch lieber so, weil ich will in jedem Fall verhindern, dass ich als unempathisch wahrgenommen werde. Und auch für mich selber ist das etwas ganz, ganz Wichtiges, dieses, was ist meine eigene Identität? Ich bin empathisch, ich bin besonders empathisch. So. Und das möchten Menschen ungerne weggeben und dann nehmen sie das fast in Kauf, dann bin ich eben lieber People-Pleaser, als dass ich eben so das andere Gegenteil bin. Zu erkennen, die Dosis macht das Gift, ich könnte mich ja auch in die Mitte bewegen, vielleicht auch situativ teilweise mal das eine, das andere probieren, das fehlt dann an Erkenntnis und an Einsicht.
Ja, und jetzt führen wir mal noch zwei weitere Begriffe zusammen. Vorhin sprachen wir ja über den offen grandiosen und den verdeckt vulnerablen Narzissmus. Und jetzt könnte man meinen, dass die People-Pleaser das gefundene Fressen für extreme Narzissten sind. Und auch hier müssen wir wieder differenzieren und sagen, es kommt drauf an. Für die verdeckt vulnerablen Narzissten, die sich selber so in der Opferrolle sehen, das verkannte Genie, die eben hier nicht der größte Hecht im Karpfenteich sind, die stehen auf People-Pleaser. Weil die füttern die an, ja, mit ganz viel Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Geld, Zeit, Arbeitskraft, alles, was du dir vorstellen kannst, was ein Mensch so geben kann. Aber die offen grandiosen Narzissten, die finden People-Pleaser total ekelhaft. Stell dir mal vor, wenn so ein ungeschminktes, hässliches, Entschuldigung, ja, schlecht gekleidetes, graues Mäuschen an Donald Trumps Seite stünde. Die käme da gar nicht hin, ja, weil offen grandiose Narzissten, die wollen Menschen haben, die objektiv von außen, von der Welt als groß, schön, stark, erfolgreich wahrgenommen werden und in deren Glanze sie sich sonnen können, beziehungsweise wo sie sagen können, guck mal, was ich für eine tolle Frau oder für einen tollen Mann oder für einen tollen Geschäftspartner habe. Wow, und der ist ja nur bei mir, weil ich auch so toll bin.
Okay, Sie wollen damit angeben können. Das gehört zu Ihrer Grandiosität dazu und da gehört jetzt nicht so sehr jemand dazu, der immer nur das Echo gibt und immer nur reagiert und selber gar nicht genügend darstellt. Das ist eine sehr spannende Unterscheidung. Grundsätzlich haben ja alle drei Typen jetzt People-Pleaser, Echoisten auf der einen Seite, dann eben die beiden Formen des narzisstischen Verhaltens ja auch schon die Gemeinsamkeit, dass sie alle ein Selbstwertthema haben. Also ein Thema mit einem Selbstwerterleben, was nicht ganz intakt ist.
Genau, richtig. Alle Menschen wollen geliebt werden und in irgendeiner Form gebraucht werden und auch in irgendeiner Form hier und da mal wichtig sein. Ja? Der People-Pleaser hat solche Angst, nicht geliebt zu werden, dass er auf das Wichtigsein verzichtet. Ja? Und mit einem eher mauen Selbstwertgefühl durch die Welt läuft. Aber er möchte auch geliebt werden und gebraucht werden und deswegen sein unterwürfiges, devotes Verhalten. Der extreme Narzisst, auch der möchte geliebt werden. Ja, der braucht das Wichtigsein wie die Luft zum Atmen. Und der tut, was er tut, durchaus im Bemühen nach gebraucht werden, gemocht werden, geliebt werden. Ja, das funktioniert ja auch ganz oft, bis es dann kippt. Und auch das tut er, um nicht zu zeigen, dass er sich innerlich eigentlich so klein mit Hut fühlt. Auf der Suche nach Liebe, das mit einem beschädigten Selbstwertgefühl, gibt es dann eben diese zwei Ausprägungen. Weil in der Mitte, um das auch noch vielleicht zu betonen, in der Mitte wissen wir, dass man uns nicht immer braucht, dass wir nicht immer wichtig sind und dass man im Leben auch vielleicht nicht immer geliebt wird.
Man weiß es und man kann es auch aushalten und man kann es auch selber regulieren und braucht nicht andere Menschen dafür, dass sie es für einen regulieren.
Richtig, ich kann mir Selbstliebe geben. Klar, das substituiert auf Dauer nicht, dass ich liebende Eltern habe oder einen liebenden Partner und Familie und Freunde, aber ich kann das mal tun oder ich kann das ergänzend tun. Und das ist auch ein schöner Mythos über Narzissten, dass Narzissten selbstverliebt seien. Nein, sind sie nicht. Und weil sie sich selbst tatsächlich, wenn sie ehrlich zu sich wären, nicht lieben, können sie auch keine anderen Menschen wirklich lieben. Weil wenn ich jemanden wirklich liebe, dann wäre ich ja auch mal empathisch und könnte auch mal zurückstecken. Und all das passiert halt nicht. Und wenn, dann aus strategischem Kalkül.
Also, es ist quasi ein bisschen dieser Begriff Liebe darf dafür nicht verwendet werden, für etwas, was nicht wirklich Liebe ist, so würdest du sagen. Also, das ist so einfach, man ist so selbstverliebt in das Spiegelbild. Das ist ja auch aus dieser Sage, dass Narziss sich da so sieht in diesem Fluss, glaube ich, wie er sein Ebenbild gibt. Aber es geht mehr darum, dass man vielleicht von der Vorstellung, die man von sich hat, begeistert ist als grandioser Narzisst und daher kommt dann so dieses Selbstverliebtsein oder so.
Genau, also sie spielen das sehr erfolgreich vor. Ja, daher entsteht ja auch sehr glaubhaft dieser Mythos, aber tief im Innern sind sie es nicht. Und im Übrigen an alle da draußen, die gerne mal in den Spiegel gucken, ja, und das, was sie dort finden, das, was sie dort sehen, gut finden, macht bitte weiter damit. Ihr seid deswegen keine extremen Narzissten, sondern ihr erfreut euch einfach nur an euch selbst und freut euch, dass ihr vielleicht heute gut aussieht, die Haare schön sitzen, ihr einen guten Tag habt, lächelt euch zu. Ja, das ist durchaus eine gesunde Form von Selbstliebe, in den Spiegel zu gucken und sich gut zu finden.
Ganz vieles von dem, was wir heute so erleben und was uns dann ja auch, sag ich mal, herausfordert, hängt ja zusammen mit Dingen, die so in früheren Zeiten mal stattgefunden haben. Und du hast dich ja auch ein Stück weit ausgebildet, glaube ich, bei Verena König, ist das richtig? Und über das ganze Thema traumasensibles Coaching, glaube ich, auch noch ausbilden lassen. Ich glaube, dieser Themenbereich ist ja jetzt etwas jüngeren Datums auch bekannter geworden, dass eben dieses Thema Entwicklungstrauma da bedeutsam ist, aus dieser frühen Phase der Kindheit, wo gar nicht das mal in einem Moment stattgefunden hat. Zack, da ist jetzt irgendwie was passiert, sondern über eine längere Phase. Und das spielt natürlich in dieses Thema auch hinein. Wo finde ich mich heute in diesem Spektrum wieder? Ist es A, B oder C? Magst du hierzu noch ein paar Erkenntnisse teilen, die du da im Verlauf der Recherche zu dem Buch, aber auch sonst deiner Ausbildung gefunden hast?
Genau, also wie du schon sagtest, es gibt das Monotrauma, etwas hat einmal stattgefunden, wie ein Autounfall zum Beispiel. Oder das Entwicklungstrauma, das dann eben komplexer ist, länger anhält und auch ja, komplexere Traumafolgestörungen nach sich zieht. Und das passiert, wenn wir in Kindheit und Jugend dauerhaft stresshaften Erfahrungen, also wirklich schlimmen Dingen ausgesetzt worden sind, während dieser Entwicklung. Besonders zu den primären Bezugspersonen, wie also Eltern, Geschwister, alles, was sonst nicht alles dran ist. Da wird man zum Beispiel chronisch emotional vernachlässigt. Die Eltern sind nicht emotional verfügbar, vielleicht auch körperlich nicht. Wir bekommen keine Spiegelung. Wir bekommen zu wenig Zuwendung. Also ein extremer Narzisst, der ist eher nicht zu sehr verwöhnt worden als Kind. Ja, sondern im Gegenteil, der hatte keine Liebe und Fürsorge und Wärme und Nähe. Sondern wenn es blöd läuft, ist so ein Mensch auch noch wiederholt beschämt und abgewertet worden. Und wenn wir uns überlegen, wie ja die Nachkriegsgeneration noch die Kinder erzogen hat, ja, oder dass es zum Beispiel auch noch üblich war, Kinder im Bettchen alleine schreien zu lassen, bis sie eingeschlafen sind. Da gibt es bei Verena König auch eine schöne Podcast-Folge zu. Man denkt ja, die sind dann endlich eingeschlafen, die haben sich müde gebrüllt. Nee, die sind in Shutdown gegangen und das Nervensystem hat gesagt, so, hier geht jetzt gar nichts mehr, Ruhe. Natürlich kommen körperliche Misshandlungen, Grenzüberschreitungen, egal ob das zu wenig Essen war, zu wenig Sicherheit, weil ich vielleicht in der Kriegsregion aufgewachsen bin. Da kann ja ganz viel Schreckliches passieren. In einer Phase, in der das Gehirn und eben auch das Selbstwertgefühl geformt werden. Und wie entsteht daraus dann narzisstisches Verhalten? Das entsteht dadurch, dass wir ja irgendwie überleben müssen. Das heißt, extremer Narzissmus, wie auch das People-Pleasing, ist eine Überlebensstrategie und ein sehr intelligenter Anpassungsmechanismus aus diesem Entwicklungstraumata heraus, Trauma heraus, dass wir überhaupt 18 Jahre alt werden.
Ja, also dieses Gefühl, irgendwoher muss ja jetzt diese Sicherheit kommen, die ich unbedingt brauche, und die verschaffe ich mir dann auf diesem Weg selbst, indem ich in die eine oder andere, es gibt noch andere Strategien, die sich da entwickeln können in diesen Phasen, aber auf jeden Fall das Entscheidende ist, es hat zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Nutzen erfüllt. Es ist im Grunde genommen auch etwas, worauf man jetzt rückblickend, wenn man das bei sich identifiziert, auch stolz sein darf und sagen kann, boah, das ist unheimlich intelligent und wichtig gewesen, dass ich das so gefunden habe. Und gleichzeitig darf man sich heute eben anders entscheiden.
Ja, und das ist die Aufgabe eines jeden Menschen. Ja, weil viele haben eine schöne Kindheit gehabt, aber wir haben trotzdem Anteile entwickelt, die heute dysfunktional sein können. Ja, es muss ja nicht immer gleich das ganz schlimme Paket sein. Und das ist die Aufgabe meiner Meinung nach eines jeden erwachsenen Menschen, hinzugucken, sich regelmäßig selbst zu reflektieren. Nicht im Sinne von Optimierungswahn, aber wenn ich merke, okay, hier ecke ich permanent an. Ja, oder meine Beziehungen halten alle immer nur 2 Jahre, dann ist Schluss. Und meine Kinder wollen mit mir auch nichts mehr zu tun haben. Ja, könnte vielleicht an mir liegen. Die People-Pleaser tun das noch eher irgendwann, aber die extremen Narzissten am rechten Ende der Skala, die tun das nicht. Das ist Teil des, ja, dann nenne ich es doch mal Störungsbildes.
Im Großen und Ganzen geht es ja uns jetzt hier vor allem um die Perspektive derjenigen Menschen, die eben dann auf Menschen treffen, die dieses übertrieben oder ungesunde narzisstische Verhalten an den Tag legen. Und jetzt wollten wir ja auch über das sprechen, was uns da auch im Business-Kontext begegnet, wo ja auch die Motivation zu Beginn bei dir auch war, ich habe das so erlebt im Business-Kontext und irgendwo fehlen mir hier auch ja, Hinweise, wie ich damit umgehen kann, weil ich im Business-Kontext, im beruflichen Fall ja noch weniger Handlungsoptionen habe, vermeintlich zumindest bis zu meinen Exit-Strategie haben wir immer, aber es ist nochmal anders gelagert, als wenn mir das persönlich begegnet. Und wir wollen ja vor allem auch dafür ein paar Impulse geben, unseren Zuhörenden. Und insofern, ja, die Hoffnung, du könntest uns ein kleines bisschen so eine Art Gebrauchsanweisung mitgeben, Do's and Don'ts im Business. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn mir so etwas passiert, wie zum Beispiel dir? Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Bezug darauf nimmst, wie sich das narzisstische Verhalten im Business zeigt. Du hast das vorhin schon mal angerissen. Und gleichzeitig auch, wie ich damit umgehe, wenn mir das widerfährt.
Ich fange mal mit der Gebrauchsanweisung an, weil die geht ganz einfach und schnell. Meine Best-Practice-Gebrauchsanweisung für euch da draußen lautet: Dreh dich um und renn. Kein Job dieser Welt ist es wert, sich dafür kaputt zu machen.
Also dann doch das ganz klare Votum zur Exit-Strategie.
Definitiv, ja. Wer aber aus irgendwelchen Gründen, und davon mag es viele geben, sagt: Ich kann oder vielleicht besser, ich will das gerade nicht. Ja, ich will hier bleiben, wo ich bin. Für den oder die habe ich dann natürlich auch noch Tipps. Ja, aber vielleicht fangen wir an mit, wie erkenne ich das überhaupt, oder? Genau. So, also, wie erkennt man das? Wir haben einerseits den Faktor überhöhtes Selbstbild und Grandiosität. Da sind zum Beispiel Menschen, die ständig ihre eigenen Leistungen und Talente übertreiben oder drüber sprechen, sehr viel Ich sagen, ständig im Mittelpunkt stehen wollen. So, auch hier möchte ich wieder unterscheiden zwischen den beiden Narzissmusformen. Der offen Grandiose, da kriegt man das sofort mit. Der verdeckt Vulnerable, der macht das nicht laut, aber der macht das leise bei seinen Vertrauten. Ja, wenn du also einen total lieben Kollegen hast, der sich selbst für ein verkanntes Genie hält, dann wird er dir das erzählen, aber nicht dem ganzen Team. Aber dennoch ist es das Gleiche in Grün. Aber man merkt es halt erstmal nicht, der arme Kerl. Ja, der hat auch tolle Talente, die hat er tatsächlich, ja, und dann tut er einem leid. Und dann sind wir in der Empathiefalle.
Also man denkt dann vielleicht sogar, der ist ja noch bescheiden, weil der hängt das gar nicht wie so ein großes Schild vor sich, sondern erzählt mir das im Vertrauen und fühlt sich dann noch womöglich ein bisschen geschmeichelt.
Ja, du fühlst dich vor allem geschmeichelt, weil er
Wenn ich
kommt dann.
dazuhöre, ja.
Ja, Verena, du bist die Einzige, die mich versteht.
Und hier traue ich mich, so zu sein, wie ich wirklich bin. Und nur du kannst das Kannst das aufnehmen und so, ja. Das Lovebombing, ne, was wir da auch aus dem
Ja,
Privaten
so.
kennen. Ja,
Ja, das ist Lovebombing im
mehr.
Business-Kontext. Exakt. So, und wenn jetzt aus irgendeinem Grund sein Loch in seiner Seele auf dein Loch in deiner Seele oder in meiner, wie es geschehen ist, ja, trifft, ja, dann saugen wir das auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Und dann wollen wir mehr davon. Und dann bedienen wir den verdeckt vulnerablen Narzissten. Aber ich schweife ab. Ich komme mal noch zu den anderen Sachen, wie man es erkennt. Sonst geht das hier zu tief vielleicht. Genau, also zum überhöhten Selbstbild und der Grandiosität kommt eben, wie wir schon sagten, auch die mangelnde Empathie. Es geht immer nur um die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Interesse an Kollegen zeigt so ein Narzisst dann nur, wenn es ihm Nutzen bringt, und er nutzt auch andere für die eigenen Ziele aus. Ein Narzisst kann immer auch eine Frau sein, ja. Also der Narzisst erwartet eine besondere Behandlung. Es ist doch ganz klar, dass er jedes Jahr die besonders hohe Gehaltserhöhung kriegt, zum Beispiel. Ja, und ist doch klar, dass er erste Klasse fliegen darf und alle anderen Holzklasse.
Man könnte ja denken, das ist noch gutes, gesundes Selbstbewusstsein. Also, dass andere jetzt Holzklasse fliegen sollen, dann nicht, aber jetzt auf sich bezogen, na ja, könnte man ja auch sagen, man soll doch auch selbstbewusst solche Forderungen stellen. Wird man also dann so ein Stück weit vom System auch ermutigt, narzisstisch zu sein?
Ja, definitiv. Unser Taylor sei Dank, unser Firmensystem, Organisationssystem und die, wie wir arbeiten, ja immer noch sehr häufig. Das hat eine lange Historie, die lautesten, vorlautesten, mit den breitesten Schultern und den ausgefahrenen Ellenbogen bewundert und belohnt hat, bis hin in die höchsten Führungsetagen. Ja, und das haben wir noch sehr, 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 sehr viel. So, und dann, ich glaube, das Pinguinbuch oder das Pinguinprinzip oder sowas heißt das. Ja, der extreme Narzisst stellt extreme Narzissten ein. Die müssen natürlich so klein gehalten werden, dass sie nicht größer werden als er oder sie. Aber trotzdem, das ist bekanntes Verhalten, das ist sympathisch. Ja, die holen die sich dann an Bord, weil die wollen ja auch Erfolg haben. Und wenn ich Erfolg habe, hat der andere damit auch Erfolg. Ja, und wenn er mir gefährlich wird, schmeiße ich ihn halt raus.
Also ich muss dann auch auf einem ganz schmalen Grat bleiben, um dann eben nicht aussortiert zu werden. Also ich muss genügend selber auch strahlen, darf es aber nicht zu viel, weil dann könnte ich ihm ja auch noch gefährlich werden.
Genau, da sind wir schon bei einer Handlungsanweisung oder Idee. Sei gut, ja, so dass die Person dich braucht, dass du nützlich bist, aber sei dabei trotzdem bescheiden, dass du die Person nicht verärgerst und dass sie keine Angst vor dir kriegt. Und weil Narzissten ja sehr unsichere Menschen sind, kriegen die auch sehr schnell Angst. Ja, und deswegen stellen Narzissten auch manche Leute auf ein Podest, der Lieblingskollege, der Mitarbeiter des Jahres und so weiter. Aber wenn irgendwas passiert, dass du zu groß und bright and shiny wirst oder irgendwie unbequem und die falschen Fragen gestellt hast oder kritisiert hast, das können die ja gar nicht ab, dann runter mit dir vom Sockel und dann wird vielleicht sogar dein eigener befreundeter Kollege auf den Sockel gestellt und dann gibt es noch eine Intrige und die narzisstische Führungskraft so, treibt einen Keil zwischen dich und deinen Lieblingskollegen oder sowas.
Wenn ich das jetzt so höre, wird mir schon ganz schwindlig und ich denke mir, um Gottes Willen, und wie soll ich da jetzt noch irgendwie eine Strategie dagegen finden?
Ja, wir haben im Buch ein bisschen was aufgeschrieben, aber das ist alles nicht wirklich schön.
Nein, erstens nicht schön und zweitens nicht einfach.
Genau, richtig. Ja, also du kannst, es gibt ja die bekannte Greystone-Praktik zum Beispiel, da machst du dich so langweilig und grau und unauffällig wie ein Stein. Ja, dann wirst du in Ruhe gelassen, machst halt selber nicht unbedingt Karriere, ja, machst deinen ruhigen Sachbearbeiterjob, fliegst unterm Radar und hoffst, dass man dich in Ruhe lässt. Wir empfehlen natürlich durchaus auch, wenn man ein bisschen nicht ganz so zum grauen Stein neigt, es mit gewaltfreier Kommunikation von Marshall Rosenberg zu versuchen, um wenigstens die Chance zu erhöhen, dass der Narzisst sich bei unangenehmem Feedback nicht sofort angegriffen fühlt. Ja, weil du deine Kritik an deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ankoppelst, statt an das Verhalten von deiner narzisstischen Kollegin oder deinem toxischen Chef.
Es braucht aber ja irgendwann den Moment, dass das narzisstisch sich verhaltende Gegenüber auch mal die Selbsteinsicht an den Start bringt. Dann auch dieses Argument, was man da mit gewaltfreier Kommunikation ganz diplomatisch formuliert vorbringt, dann auch mal irgendwo bei der anderen Person landet. Also das braucht es ja auf jeden Fall.
Ja, das passiert auch, sofern die narzisstische Person einen Nutzen darin sieht.
Da muss man das also ein Stück weit auch so verpacken und damit auch interessant machen für die andere Person.
Exakt, ja. Also wenn dann der Appell kommt, da muss unbedingt drinstehen, warum eine Verhaltensanpassung ja von Vorteil ist.
Ein bisschen selber manipulieren, also so ein bisschen geschickt quasi die andere Person in die Richtung bringen, in die man sie gerne bringen möchte.
Also wir wollen ja immer was voneinander. Ja, wenn wir jetzt in die Philosophie abdriften würden, kämen wir vielleicht zum Punkt, dass alles, was Menschen miteinander tun, irgendwie manipulativ ist, sofern es nicht rein biologisch ist.
Ich denke auch, da sollte man sich ehrlich machen. Und ich meine, am Ende basiert ja auch ein Geschäftsmodell darauf, dass da Geld verdient wird und dass wir irgendwie verstehen müssen, ja, unter welchen Umständen wird denn mehr Geld verdient? Das ist ja vollkommen legitim. Ich meine, da werden ja letztlich auch die Arbeitsplätze erhalten von allen Mitarbeitenden. Also nicht, weil wir jetzt nach einer Legitimation oder so suchen müssen, aber dass wir eben trotzdem auch beide Seiten der Medaille sehen müssen. Und deshalb sprecht ihr ja letztlich auch von einer Bilanz, weil es gibt ja auch den Nutzen.
Dadurch, dass Narzissten eben durchaus leisten wollen und gut sein wollen, sind sie ja auch wirklich Leistungsträger. Und sie haben, wie alle anderen Menschen auch, ganz viele tolle Talente und Fähigkeiten. Und dem darf man durchaus Bühne geben. Ja, und wenn man das weiß, dass diese Person den Applaus braucht, darf man ihn ihr auch geben. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ja, nehmen wir das Beispiel Vertriebler. Ja, wenn du ein guter Vertriebler sein willst, brauchst du einen vielleicht etwas höheren Narzissmusgrad. Da wäre eine 7, die schon im extremen Bereich ist, vielleicht erfolgsversprechend. Ja, für dich selbst und für die Firma, kann man machen. Man muss aufpassen, dass es nicht zu einer 8 wird, weil dann haben wir wieder die Situation, dass ja, Menschen was verkauft wird, was die gar nicht brauchen und es einfach wieder nur um die eigene Nutzenmaximierung geht, finde ich persönlich moralisch bedenklich. Passiert aber regelmäßig, wenn der Narzissmus extrem ausgeprägt ist. Egal, Hauptsache ich bin der Beste, der Tollste und krieg den Bonus. Ja, so. Und was du aber auf keinen Fall machen darfst, ist diesem super guten Vertriebler, ja, der so toll die Kohle reinholt und so gute Geschäftsabschlüsse macht, ein Team geben. Das ist genau das, was passiert. Die super gute Fachkraft wird dann zur Belohnung befördert und ist auf einmal Teamleiter. So, bei gesund narzisstischen Menschen ist das schon blöd, wenn die nicht lernen dürfen, wie es geht. Die sind Teamleiter und sind völlig überfordert, kriegen keine Ausbildung. Ja, müssen es am Ende noch on top zu ihren 100% Sacharbeit machen. So, aber wenn die, also das ist schon doof, aber wenn diese Person ein extremer Narzisst ist, dann wird er dir dein Team kaputt machen.
Ich bin ja an der Stelle großer Fan von einem Gedanken des Co-Leads, also zu sagen, ich habe dort eine geteilte Führung, wo ich jemanden habe, der praktisch Außenminister oder Außenministerin ist und jemanden habe, der oder die Innenministerin ist. Und so können wir das ein bisschen lösen, weil wir brauchen ja immer die Fähigkeit, sobald ich ein Team habe, auch empathisch auf deren Bedürfnisse einzugehen, auch die Gruppendynamik im Blick zu haben. Also das ist ja sehr, sehr komplex. Und da muss ich diese Fähigkeit haben, das erleben wir ja auch als Eltern, ein Stück weit mal mich zurückzunehmen und wirklich auch gruppendienlich zu denken oder teamdienlich zu denken. Und da würde ich denken, das wäre jemand, der eben diese Eigenschaften einer Teamministerin oder so mitbringt und diese andere Person, die jetzt gerne weiterhin nach außen tolle Erfolge einfahren möchte, geht dann eben in dieses Außenminister-Dasein oder in den Außenminister passt nicht, weil das sind ja Diplomaten, aber so vom Kerngedanken her Vertrieb und macht das dann weiterhin und ist vielleicht die Galionsfigur dieses gesamten Teams. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Das kann funktionieren, solange wie dieser narzisstische Teamlead in seinem empathischen Kompagnon einen Nutzen sieht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, beziehungsweise wenn das vielleicht sofort als Affront angesehen wird, wieso kriege ich hier jemanden an die Seite gestellt? Ich bin doch perfekt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Dann würde ich sagen, ja, damit du dann weiterhin zu 50% machst du eben diese Leitung, zu 50% bist du dein eigener bester Mitarbeiter, der eben hier weiterhin diese Key Account Kunden und Kunden ja begleitet, weil darauf können wir nicht verzichten, dass wir dich hier opfern, nur noch als Teamlead.
Ja, könnte ihm schmecken oder ihr, aber die Person wird sich wahrscheinlich trotzdem ständig einmischen. Ja, also auch in die Arbeit von dem anderen, weil Übergriffigkeiten und Grenzüberschreitungen gehören bei extremen Narzissten zur Tagesordnung. Und für Bescheidenheit sind die auch nicht gerade bekannt. Ich schaffe doch beides.
Aber ist das nicht viel zu langweilig? Hat er denn Lust, sich da mit Lieschen Müller zusammenzusetzen, mit der grauen Buchhaltertypse oder so, um da jetzt mal so ein Stereotyp zu,
Ja, vielleicht beißt der Lieschen Müller weg und lässt sich Mandy Sonnenschein auf diesen Platz setzen. Ja, ich greife jetzt auch mal tief in die Klischeekiste, aber tatsächlich ist das, was ich erlebt habe und was da draußen passiert, weil Mandy Sonnenschein, sofern ich selbst männlich bin und auf Frauen stehe, die wird dann auch gerne mal verführt und landet mit mir in der Kiste. Und dann haben wir ganz, ganz große Probleme. Meine Empfehlung, Best Practice, wäre wirklich, gib der extrem narzisstischen Person, die ein so toller Verkäufer ist, gib dem die Sonderstellung. Gib dem auch das Führungskräftegehalt. Gib dem einen klingenden Namen. Ja. Lass den alleine auf einer Inselposition auf die Jagd gehen. Definiere Schnittstellen, wo er mit dem Rest vom Team natürlich irgendwie mal was reportet, was für tolle Erfolge er hatte. Gib dem Applaus. Und für die anderen Vertriebsmitarbeiter hast du die besagte Führungskraft, die du danach beschrieben hast, die nämlich hilft, diese anderen Vertriebsmitarbeiter besser zu machen. Der Narzisst hat kein Interesse daran, dass jemand anders besser wird. Wir brauchen aber Führungskräfte, die andere Leute empowern.
Das würde ja dann bedeuten, dass narzisstische Persönlichkeiten auch per se eigentlich keine Führungsverantwortung haben können oder eben keine Mitarbeitenden Verantwortung, sagen wir es mal so. Und davon würden sie ja in jedem Fall Abstand nehmen wollen, weil das ja nun mal so in den Organisationen ist. Ich bin bedeutsam, weil ich hier unheimlich viele Leute in meinem Laden habe. Und was wäre ich denn dann, wenn ich da jetzt auch, wie sollte das auch in einem Organigramm aussehen, wenn ich dann da so vereinzelt und die anderen haben da irgendwie so eine große Truppe und ich selbst bin da immer nur ich selbst. Also das stelle ich mir dann auch schwierig vor, wie ich das dann leben soll als Organisation.
Willkommen beim Kernproblem aus meiner Sicht unserer Organisation. Deswegen haben wir häufig noch, also je größer die Organisation, desto schlimmer, genau diese Strukturen. Ja, vielleicht wollen wir mal wegkommen vom klassisch-hierarchischen pyramidalen Organigramm, um das Problem zu lösen.
Gut, ich meine, du bist ja nicht von ungefähr Agile Coach. Das heißt also, du bist vertraut mit Holokratie, Soziokratie. Du kennst ja diese regelbasierten Zusammenarbeitsformen und bist wahrscheinlich auch Anhängerin davon.
Genau, richtig, absolut.
Und das würde das dann ermöglichen, dass ich so solche Menschen ganz anders einbinden kann.
Genau, richtig. Ja, weil die wollen und sollen und müssen eingebunden werden, weil die wollen ja Liebe, Aufmerksamkeit und Bewunderung. Aber wie gesagt, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, lass sie keine Menschen führen.
Bei all dem, was du jetzt berichtet hast, von dem, was hättest du denn vor allem gewusst haben sollen zu dem Moment, wo dir zum ersten Mal das alles passiert ist, wo du auf so jemanden getroffen bist im Business, von dem du jetzt rückblickend sagen würdest, das war jemand, der vulnerabel, narzisstisch agiert hat. Was davon hättest du denn unbedingt zu dem Moment gewusst haben sollen, was du jetzt weißt und wie wäre dann die Geschichte vielleicht anders ausgegangen?
Ich hätte gerne gewusst, dass es diese verdeckt vulnerable Narzissmus-Variante gibt. Ja, ich hätte gerne gewusst, woran man sie erkennt. Zum Beispiel passiv-aggressives Verhalten gehört dazu, sehr stark, aber auch noch diverse andere Dinge. Ich hätte wissen müssen, dass ich mich auch sehr viel früher mit mir selbst und meinen inneren Anteilen hätte beschäftigen sollen, die dafür empfänglich waren. Ja, weil, wie gesagt, der Narzisst ist zwar verantwortlich für das, was er tut, er ist aber nicht schuld daran, dass ich daran andocke. Ja, und da müssen wir radikal in die Eigenverantwortung gehen, auch wenn das sehr vielen Narzissmusopfern nicht schmeckt, weil sie sich in ihrer Opferrolle leider wohlfühlen. Ja, aber wenn Täter nicht aufhören, Täter zu sein, müssen Opfer aufhören, Opfer zu sein. Und das Wissen darum fehlte mir.
Jetzt nochmal dir die Bühne gegeben zum Abschluss. Was möchtest du jetzt gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Ich möchte mitgeben, dass viele Menschen sich fragen, ob sie selbst ein Narzisst sind, also ein Extremer. Ja, und also in meinem Sprachgebrauch jemand, der auf der Malkin-Skala zwischen 7 und 10 angesiedelt ist. Und die gute Nachricht ist, wie ich schon sagte, man kann das unkompliziert testen. Die ermutigende Botschaft daran ist, solltest du dich das fragen, bist du höchstwahrscheinlich keiner. Ja, ich hatte auch schon eine Ausnahme, eine einzige, aber Narzissmus zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass es einem nicht möglich ist, in eine ehrliche Selbstreflexion zu gehen. Dafür betreiben sie gerne Schuldumkehr. Das heißt, wenn du deine Kollegin, deinen Lebenspartner, wen auch immer, damit konfrontierst, dass er oder sie möglicherweise narzisstische Eigenschaften zeigt und es so ist, dann wird die Person das sofort rumdrehen und sagen, ich nicht, du. So, und wenn wir empathisch sind, nehmen wir das ernst. und fühlen uns dann schlecht, suchen die Schuld bei uns und denken, wir sind narzisstisch. Höchstwahrscheinlich nicht.
Also Glück gehabt, aber gleichzeitig gibt es andere da draußen, die laufen herum und die haben gar keine Fähigkeit, sich da selbst als solche zu erkennen. Würdest du ja im Umkehrschluss sagen, also im Grunde genommen Menschen, die es sind, die würden dann auf mehr Informationen so reagieren, nö, das hat ja mit mir nichts zu tun. Und insofern ist die Einsicht nicht da, also können wir nur einzig und allein ermutigend die Botschaft an der Stelle selbstwirksam uns anders verhalten, so verhalten, dass es für uns selbst besser rauskommt. Das ist das, was wir tun können, wenn wir betroffen sind davon. Und was an der Ermutigung kannst du uns dafür mitgeben?
Wann immer man denkt, dass man in einer Falle sitzt und nichts verändern kann, sei es in Liebe und Familie oder beruflich, das ist ein Irrtum. Es wird immer einen Ausweg geben. Das Leben wird auch immer wieder schön. Wir müssen halt nur diese Arbeit machen. Warum wir sie nicht machen, hat einen neurobiologischen Hintergrund. Für unser Gehirn ist der altbekannte Schrecken immer noch weniger schlimm als das unbekannte Grauen, das auf uns wartet, möglicherweise, wenn wir etwas verändern. Bei mir war es ja eine Zwangsveränderung und das war mit das Beste, was mir hier passiert ist.
Das Unbekannte muss kein Grauen sein, sondern es kann ganz viel leuchtende Zukunft sein. Und in deinem Fall ist es so auch gewesen. Lass uns das einfach so nehmen und uns darüber freuen, dass wir einen wirklich schönen Austausch hatten, für den ich dir ganz, ganz herzlich danken möchte. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Du hast ja jetzt vor allem das ganze Thema Verlagsgründung, bereits auf die Bahn gebracht, hast bereits deine erste Kundin gewonnen und, wirst da ja sicherlich auch noch weiteres Spannendes vorhaben. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute.
Danke, Verena. Das wünsche ich dir auch für deine Selbstständigkeit, die du jetzt ausbaust, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die schön gesund größer wird. Und es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich würde mich jetzt auch gerne noch eine weitere Stunde mit dir unterhalten. Vielleicht sehen und hören wir uns ja bald wieder.
Unbedingt, Fortsetzung folgt. Danke, dass du heute bei People Pleasing AD dabei warst. Das Gespräch mit Silvia hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig ehrliche Selbstreflexion und klare Grenzen in Beziehungen sind. Besonders die Einsicht, dass empathische Menschen für den vulnerablen Narzissmus-Typ leicht angreifbar sein können, hat mich nachdenklich gestimmt. Zentral bleibt Silvias Rat. Mach dich für dich selbst stark und geh, bevor du seelischen Schaden nimmst. Falls du dich in Teilen wiedererkannt hast, nimm bitte eines mit. Du bist nicht zu sensibel, du bist nicht zu nett. Du reagierst auf etwas Reales und du darfst entscheiden, da nicht weiter mitzugehen. Ich danke Silvia für ihre Offenheit und dass sie auf das Thema Narzissmus im Business mit ihrem Buch aufmerksam gemacht hat. Wenn dir diese Folge gut getan hat, teile sie gerne mit Menschen, die vielleicht Ähnliches erleben, und such die Unterstützung, bevor es zu schwer wird, im Coaching bei Silvia, bei mir oder bei jemand anderem, dem du vertraust. Alle Kontakte findest du in den Shownotes, ebenso die Links zu den Narzissmus-Folgen 36 und 37 sowie zur Sonderedition über die Assistentin von Caroline Wahl. Bleib zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing AD.